die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Whistlehockey geht immer eine neue Woche und heute was ganz Besonderes. Wir sind aufgeregt, denn wir sitzen erstmal hier zu zweit in diesem Zoom-Call. Bernd Schmilkerath und ich. Tag!
Ja, Tag, Herr Fetzer. Das ist ja erstmal nichts Besonderes, oder?
Nein, ist es erstmal nicht, aber da geht dann gleich so ein drittes Fenster auf und wir sind ganz gespannt, was der Dritte in dieser Runde dann uns zu erzählen hat. Also erstmal zum Einstieg,
gerade am Anfang, das ist meinst
genau,
du, ne?
Gerade, ja, genau. Mich interessiert eigentlich nur der Anfang, was danach kommt, interessiert mich nicht. Ja. Aber der Anfang, da bin ich sehr gespannt, was wir, also allein schon mit welchem Namen er in den Zoom-Call kommt, ihr müsst euch wissen, der Sebastian Böhm, der überlegt sich da immer, eigentlich immer, tagesaktuell passenden Eishockey-Bezug. Also der kommt nicht mit Sebastian
Böhm. Ja, nicht nur Eishockey, ne? es kann auch Weltpolitik sein.
Es kann auch Weltpolitik, also popkulturell sein, irgendein Blödsinn halt, was ihm halt so in den Kopf kommt. Ja. Egal, auf jeden Fall kommt da jetzt gleich ein Dritter rein. Und wir haben uns gesagt, bis der reinkommt, machen wir schnell die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Und dann habt ihr heute praktisch zwei Podcasts. Also einmal das, was ihr immer kriegt am Montag, vielleicht heute ein bisschen kürzer. Und dann aber einen Roundtable mit Sebastian Böhm. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes, oder?
Ja, und ich würde sagen, wir reden mal wieder über die gleichen Teams, über die wir seit Wochen reden. Nämlich das größte Top sind mal wieder Straubing und Ingolstadt. Beginnen wir mit Straubing. Schon wieder 2 Siege. 8 Punkte Vorsprung schon. Jetzt auf Tabellenplatz 2. Also das ist ja wirklich, kann man nicht mehr von einem kleinen Höhenflug reden. Das ist ja wirklich nachhaltig, zumindest Stand jetzt. Und was auch auffällig ist bei Straubing, irgendwie können die alles, ne? Die können die ganz wilden Dinger gewinnen, wie so ein 9-4 in Augsburg, wo es hin und her geht und jede Minute irgendwie ein Tor fällt. Die können aber auch diese ganz engen Spiele gegen Spitzenteams gewinnen, wo es lange 0-1, 1-1, 2-1 steht und wo dann wirklich sehr, sehr wenig Tore fallen. Also es ist schon krass. Straubing hat irgendwie auf allen Ebenen drauf aktuell.
Ja, dieses 3-1 Bremerhaven, das ist ja dann auch sehr beeindruckend, ne? Weil war ein absolutes Spitzenspiel dann und jetzt bauen die den Vorsprung aus. Und also klar, am Anfang der Saison war Mannheim da vorne, aber jetzt aktuell Straubing setzt sich ab. Und ich habe gestern ja im Stadion, ich habe München gegen Nürnberg gemacht in München. Und dann haben wir immer vor der Sendung und nach der Sendung die Tabelle, ja, und dann habe ich so kurz nach der Sendung, ist die jetzt wirklich aktuell? Haben die 8 Punkte Vorsprung? Ja. Ist das Ergebnis von Mannheim schon eingerechnet jetzt in diese Tabelle? Also kurz so in meinem Kopf, Ratter, du kannst natürlich jetzt das nicht dann thematisieren, aber ich habe gedacht, 8 Punkte auf Ingolstadt und Mannheim, die auch gut drauf sind, vor allem Ingolstadt. Das ist mal ein Statement auf jeden Fall aktuell von den Tigers.
Wobei es da schon ein Team gibt, was jetzt auch nicht ganz schlecht unterwegs ist, ne?
Was meinst du da von den Verfolgern?
Ingolstadt,
ja genau, das ist eben, sage ich ja, die sind da auch gut drauf und vor allem diese Offensive, also gewinnt jetzt 6-5 nach Verlängerung in Iserlohn am Freitag, wir haben es ja dann in den Best of 7 thematisiert, diesen Lauf mit ja fast 7 Toren pro Spiel, Champions Hockey League noch mit eingerechnet, also 6-5 in Iserlohn nach Verlängerung, 5-1 gegen Augsburg, also wieder 11 Tore am Wochenende. 11 der letzten 12 Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen und dabei nie weniger als 4 Tore geschossen.
Nie weniger als vier Tore in zwölf Spielen.
7 Mal mindestens 6 Tore. Und dann hatten wir die 10 Tore da mit dabei, dann hatten wir die 8 Tore mit dabei. Und Riley Barber hat einen Lauf, also den darfst du nicht aufwecken aktuell, den Riley Barber, der hat einen Lauf.
Ja, allerdings wieder 3 Tore und 2 Vorlagen am Wochenende, insgesamt jetzt 17 Saisontore. Und Leute, wir haben doch nicht mal Dezember, also wir haben gerade Mitte November, hat er schon 17 Tore, das ist für andere eine überragende Saison. Das hat er nach irgendwie knapp zwei Monaten.
Ja, und hochgerechnet wären es aktuell 47 von Riley Barber. Und das ist halt so ungefähr Sergei Beresin, Robert Reichel, Michi Wolf würde toppen mit seinen 44, die er mal geschossen hat. Also das ist natürlich in der DL-Geschichte, wenn er so weitermacht, ist das ganz weit vorne, zumindest hochgerechnet. Ja. Also wir haben
ja letztens drüber gesprochen, was so äquivalent wäre zu 50, 60 Toren in der NHL. Dann haben wir ja so gesagt, 20, 25 max, weil also mit 30 bis zu in der DL schon überragend. Und der könnte wirklich dieses Jahr 40 machen, ne?
Ja, also und 40, das haben 6 Spieler geschafft, ne? 40 Tore in einer DL-Hauptrunde, zuletzt Riley Sheen 2021-22 für Bietigheim.
Ja, da müssen wir natürlich auch über Flops reden, aber wo wir gerade bei Toren sind. Willkommen in Dresden, 0-2 gegen Schwenningen, 0-5 gegen Köln. Also wir reden wieder darüber, dass dieses Team kein einziges Tor gemacht hatte und dabei sollte das ja jetzt am Wochenende der Neustart sein mit, wird da auch gesprochen, Rook? Ich weiß nicht.
Rook Chartier.
Also ne, der Mann, der aus der KHL kam, aus Moskau und der die Offensive irgendwie ans Laufen kriegen sollte, hat nicht ganz geklappt am Wochenende, würde ich sagen. Und das liegt natürlich wieder vor allem daran, dass die Dresdner katastrophal starten. Also 9-24 Schüsse, wenn wir uns die beiden ersten Drittel gegen Schwenningen und Köln angucken. Und wenn du dann immer wieder früh zurücklegst, ja, wie willst du denn dann zurückkommen als so ein Team?
Ja, und das ist tatsächlich auch, Dresden ist so ein Thema, das wir nochmal länger diskutieren sollten zu dritt. Und das machen wir dann, glaube ich, auch gleich im Roundtable. Ich habe da so ein, zwei Punkte mit dazu, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Aber was machst du aktuell in dieser Phase? Also du kannst ja fast nichts mehr machen. Du kannst weder noch Spieler holen, groß jetzt. Du kannst jetzt auch nicht irgendwelche deutschen Topspieler aus dem Hut zaubern. Du hast einfach den Kader, den du hast, und das reicht einfach nicht aus. Vor allem, aber jetzt ist natürlich schon bitter kein einziges Tor am Wochenende. Das hat dann wirklich so plakativ eigentlich dann, ja, das bitterste Wochenende bis jetzt von Dresden. Du hängst eh schon hinten drin und hast da 0-7 Tore am Wochenende.
Ja, und gerade nach der Pause, wo du denkst, okay, vielleicht der Anfang, wir mussten uns erstmal in die Liga gewöhnen. Wir brauchten irgendwie quasi ein bisschen Akklimatisierungszeit, aber jetzt haben wir uns gefunden, jetzt sammeln wir uns neu, jetzt holen wir neuen Spieler, wir haben auch schon einen neuen Torwart geholt und alles. Und jetzt starten wir nochmal neu. Und dann startest du so mit 0-7 Toren. Und ich meine, Sundblatt, wir haben gestern das Interview gesehen aus dem Spiel in Köln bei Magenta, er sagt doch ganz klar, wir sind im eigenen Drittel zu langsam und Tempo ist halt das große Thema, eigentlich die ganze Saison schon. Und ganz strange, hast du das Interview gesehen?
Du hast es mir geschickt dann, was er gesagt hat, wie die Frage war, ne? Und dann, was er geantwortet hat. Ne?
Es war ein bisschen strange, weil die Frage von Mirko Heinz war eigentlich so eine allgemeine, nach dem Motto, ja, klar, natürlich ist man im Spiel drin und natürlich jetzt auch keine leichte Situation für die Mannschaft, aber ist das für Sie persönlich als ehemaliger Haie-Trainer, ist das irgendwie schon noch was Besonderes, hier nach Köln zurückzukommen? Und ich glaube, Niklas Sundblad hat die Frage nicht verstanden, weil Niklas Sundblad hat dann so ein bisschen abgewiegelt und irgendwie so gesagt, ja, ich bin ja jetzt in Dresden, aber wer weiß, was noch passiert. Also mir kam es so vor, als hätte er die Frage so interpretiert nach dem Motto, wechseln Sie nächstes Jahr wieder nach Köln. Und jetzt frage ich mich, jetzt gibt es natürlich zwei Varianten. Entweder hat er sich damit jetzt selber ins Spiel gebracht in Köln, oder er hat etwas gespoilert, weil er längst im Spiel ist. Also ich fand es total strange, dieses Interview. Also zumindest diese letzte Antwort.
In zweifacher Hinsicht ja Kölner Vergangenheit. Ne? Also ist ja Spieler, ja, Meister klar. geworden mit den Kölner Haien und dann eben als Trainer auch schon mal da gewesen. Und mal schauen, was passieren wird. Aber das ist ungewöhnlich. Normalerweise will man was wissen, wenn man eine Frage stellt und kriegt dann darauf eine ausweichende Antwort. Aber wenn man was anderes wissen will und kriegt dann vielleicht sogar eine Antwort auf eine Frage, die man so gar nicht gestellt hat. Mal was Neues. Dresden hat kein Polster gehabt vor diesem Wochenende. Augsburg hat ein Polster, muss man auch sagen, das brauchen sie langsam auf. 4-9 gegen Straubing, 1-5 in Ingolstadt. Über die haben wir gerade vorher gesprochen. Das sind natürlich zwei der aktuell heißesten Teams der Liga. Aber muss schon sagen, dass dieser Höhenflug, diesen zwischenzeitlich hatten, diese Serie, die ist jetzt vorbei und jetzt sind sie so wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Aber muss auch sagen, dann mit diesem Polster, das sie gehabt haben, halt immer noch Mittelfeld der Tabelle. Und das ist ja über die komplette Saison gesehen und wenn wir wissen, wo Augsburg herkommt, trotzdem noch in Ordnung. Aber es ist halt, dieser Lauf bis auf Platz 3 zwischenzeitlich mal nach vorne, der ist vorbei.
Ja, und jetzt ist gerade so die entscheidende Phase, glaube ich, wo die nächsten Wochen so hingehen. Weil du hast jetzt 4 der letzten 5 verloren, bist nur noch Tabellenneunter. Das ist, wie gesagt, für Augsburg völlig in Ordnung. Aber das ist natürlich kein guter Trend. Und wenn wir allein mal am Wochenende auf Herr Grenier gucken, der stand bei 8 Gegentoren auf dem Eis. Das ist natürlich nicht das, was du von deinem Topstürmer haben willst. Ne?
Nee. Und wenn er dann selber auch nicht scored und das nicht irgendwie ausgleicht, dann ist es natürlich ungünstig. Apropos Topstürmer, schau mal nach Köln. Patrick Russell, 4 Tore am Wochenende geschossen und tatsächlich siehst du dann so, okay, Russell trifft wieder, wer hat die Vorarbeit gemacht? Natürlich Gregor McLeod, direkte Vorarbeit, also sowohl im 5 gegen 5 als auch im Powerplay, die beiden finden sich oder Gregor McLeod findet Patrick Russell immer wieder. Also kann man schon sagen, aktuell ist es das beste Duo der Liga?
Würde ich sagen. Oder? Also Sturmduo, würde ich schon sagen, ist aktuell das Beste. Und natürlich schön für die Kölner, dass sie mit McLeod verlängert haben. Ich tippe mal, Russell steht jetzt weit oben auf der Liste als Nächster. Und wenn du die beiden halten könntest, dann wäre ja schon mal nicht ganz so schlecht für die Kölner. Und ich meine, Russell, der ist auch Dritter der Scorerliste, auch schon 12 Saisontore und 14 Vorlagen. Ne? Also das ist echt richtig stark, weil darf man nicht vergessen, der ist neu in der Liga. Ne?
Ja, aber sagt das, was Russell jetzt spielt, das sagt natürlich viel über ihn aus, aber sagt es auch viel über McLeod aus? Ja, weil er hat seine Top-Reihe verloren seine Top-Reihen-Partner verloren mit Grenier und Schütz, die sind beide weggegangen. McLeod ist noch da, aber dann kriegt er halt neue Reihenpartner, probiert so ein bisschen aus, was konnte funktionieren. Ja, erster der Scorerliste, sein Reihenpartner Patrick Russell ist Dritter der Scorerliste. McLeod hat mit die meisten Assists, nur Barrett und Tiffels haben aktuell mehr. Ja, und Russell macht halt die Tore. Nur Barber hat mehr geschossen als er. Also das ist so Ty Ronning-Niveau aktuell von den Toren. Also ganz genau sogar. 12 Tore hat Russell gemacht wie Ty Ronning. Also einerseits natürlich seine Qualität, ist auch einer, der sehr, sehr viel aus dem Slot eben schießt. Da musst du erstmal hinkommen, da musst du dich positionieren, da musst du ein Gefühl dafür haben, aber die Pässe müssen halt auch in den Slot kommen und die kommen von Gregor McLeod.
Ja, wo wenig Pässe in den eigenen Slot kamen, war diese Woche Schwenningen. Also 2-0 gegen Dresden, 3-0 gegen Iserlohn. Ja, natürlich auch die letzten beiden und nicht die allerschwierigsten Gegner in dieser Liga. Aber trotzdem musste erstmal kein einziges Tor am Wochenende kassieren. Jetzt muss man sagen, Schwenning hat aber auch nur 43 Schüsse zugelassen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber auf 2 Spiele gerechnet ist das echt nicht viel. Das ist knapp über 20 pro Spiel. Das sieht schon sehr souverän aus. Und Schwenning brauchte, glaube ich, auch mal so wieder so ein Wochenende, ne?
Ja, und Eriksson hat das mal wieder auch gebraucht, dann hat er beide Spiele gemacht und ja, alle Schüsse auf sein Tor gehalten. 0 Gegentore in einem Wochenende, wenn du 120 Minuten gespielt hast und dann eben und 43 Schüsse kannst du auch mal in einem Spiel aufs Tor kriegen. So sind es halt 43 in 2 Spielen und ja, Eriksson hat alle gehalten und hat insgesamt auch von der Fangquote, da wo wir das von ihm so, wir kennen fast schon 93,2% über die komplette Saison gesehen. Also er hat 13 Spiele gemacht, muss man auch sagen. Joachim Eriksson ist auch einer, der viel spielt. Henrik Haukeland, Jake Hildebrand haben mehr Spiele gemacht. Und von diesen, die eben so viel eingesetzt worden sind, Eriksson über die komplette Saison gesehen, auch der mit Abstand besten Fangquote.
So ist das. Gehen wir rüber in die zweite Liga. Dort gibt es nämlich einen neuen Tabellenführer und es ist uns Uwe. Uwe Krupp führt Landshut ganz nach oben. Das muss man sagen. 4 Siege in Folge. 3-2 gegen Penalty-Schießen nach in Freiburg war vielleicht nicht ganz so doll, weil Freiburg jetzt nicht die allerletzte Mannschaft ist, aber dann noch ein 6-2 gegen Weißwasser nachlegen. Das sieht wirklich schon sehr ordentlich aus, was da in Landshut passiert. Und ich habe die ja auch dieses Jahr schon mal live in der Halle gesehen. Die haben echt Tempo. Also die gefallen mir wirklich richtig, richtig gut. Und die haben natürlich auch ein paar heiße Spieler da rumlaufen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, ja gut, keine Ahnung, das ist jetzt mal irgendwie so eine kleine Phase, sondern so ein Tor-Immo, jetzt auch ja 24 Punkte nach 16 Spielen, das sieht schon echt ordentlich aus, muss man sagen.
Ja. Und auch ganz cool, dass es da mal ein bisschen Abwechslung gibt in der DL2. Also klar, an Kassel vorne hat man sich gewöhnt, Krefeld auch immer mal wieder vorne zu sehen, aber dass jetzt mal Landshut vorne steht und ja auch eine Mannschaft, die auch aufstiegsberechtigt ist und vor 1,5 Jahren haben wir noch gedacht, okay, das ist einfach so eine Absichtserklärung, aber jetzt aktuell untermauern sie es auch sportlich, dass sie eins der Top-Teams zumindest in dieser Liga sein wollen. Ne?
Und ich sag mal so, 4 Tore pro Spiel, das sieht schon sehr ordentlich aus und dann, wenn du mal guckst, 32% Powerplay, 84% Unterzahl, das heißt, addierte Special Teams in Landshut 116%. Das ist echt schon sehr ordentlich.
Ja. Ein weiterer Mann, den ich unter der Woche gesehen habe und du dann am Wochenende. Lenny Boss ist auf jeden Fall ein Top dieses Wochenendes oder vielleicht auch den Champions Hockey League mit dazugenommen, weil er hat ja unter der Woche sein Debüt gegeben für die Fishtown Penguins. In der Champions Hockey League hatte da ein wirklich schönes Assist. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da hat er wirklich den Puck sich an der blauen Linie so runtergedroppt, eine halbe Drehung gerade so verhindert, dass es abseits war. Möglicherweise war es knapp abseits, das war nicht nachzuweisen und dann auch verhindert, dass es ein Handpass wird, indem er nochmal mit einem Schläger noch mit dazu gepackt hat und auf Christian Weise rübergespielt hat. Also ein wunderschönes Assist im ersten Spiel für Bremerhaven. Ja, und dann geht er am Wochenende wieder nach Düsseldorf und macht sein erstes Multi-Point-Spiel und vor allem auch das erste Tor für die DEG.
Und vor allen Dingen die Vorlagen, die er gemacht hat. Ne? Also klar, wir reden ja oft darüber, du kannst auch mal irgendwie in der Mittellinie einen Querpass spielen, dann geht einer durch, spielt rüber und dann kriegst du ja trotzdem einen Punkt. Aber Lenny Boos hat bei beiden seinen Vorlagen den Puck selber im Vorcheck an der Bande erkämpft und dann Mitspieler, die vor dem Tor standen, freigespielt. Und man muss ja sagen, der Junge ist immer noch 18 und der ist jetzt wirklich keine Kante, ne? Also, und dafür, der hat überhaupt keine Angst. Der geht in jeden Zweikampf, schmeißt sich da in die Bande rein. Also, ich glaube, der ist jetzt wirklich mal in der zweiten Liga angekommen und der spielt ja auch schon eine relativ prominente Rolle jetzt in Düsseldorf, spielt ja die ganze Saison schon Überzahl. Also, ich bin mal echt gespannt, ob der jetzt mal so den übernächsten Schritt gehen kann, weil es war ja immer so, dass Duo hier, Boos Lewandowski, ne, die beiden Freunde, die seit der Jugend ganz zusammengespielt haben und David Lewandowski ist halt ein Kopf größer und Lenny Boos war körperlich immer so ein bisschen hinterher. Und da hat man sich schon so gesagt, so, ja, der hat es natürlich auch rein spielerisch drauf und läuferisch und taktisch und technisch und alles, aber dem fehlt halt der Körper. Und jetzt hat er natürlich immer noch nicht den Körper, den man braucht, um ausgewachsener Eishockey-Profi zu sein, aber er kompensiert das halt damit und er hat sein Leben lang halt gelernt, seine körperlichen, ich nenne es jetzt mal Defizite, wobei das jetzt gar nicht so negativ klingen soll, wie es jetzt gerade klingt, aber das irgendwie auszugleichen durch halt Spielwitz und alles und das kommt ihm halt gerade total zugute, weil er sich den Spielwitz behalten hat, aber jetzt auch immer mehr den Körper bekommt. Also ich glaube, aus dem könnte wirklich was werden.
Ein weiteres Top aus der DL2 ist Regensburg mit 2 Siegen am Wochenende, 3-2 in Kassel und 3-0 gegen Rosenheim. Damit 2 Top-Teams geschlagen und das ist ja untypisch, dass sie 6 Tore schießen an dem Wochenende. Also die haben die schlechteste Offensive der kompletten Liga mit 40 Treffern, aber es waren zumindest mal 3 Tore im Schnitt. Und wenn du 3 schießt und 2 zulässt oder im Schnitt sogar nur 1 zulässt, dann hast du gute Chancen, ein Spiel zu gewinnen. Merk dir das. Nimm das mit und denk Lob drüber nach.
Lob ans bayerische Bildungssystem. Vielen Dank, Herr Fetzer. Ich gehe mal ein Stück weit von dir weg. Also gar nicht so weit, nämlich wir müssen natürlich auch über einen Flop reden. Das ist Kopf Beuern. Also, dass man an einem Wochenende 6-7 gegen Düsseldorf verliert und 3-9 in Bietigheim beim damaligen Vorletzter, und jetzt bist du selber Vorletzter, das ist nicht das, was sich Patrick Reimer erhofft hat, der ja auch die Phase nach der Deutschlandcup-Pause jetzt so als Neustart gesehen hat. Immerhin gibt es einen neuen Trainer, Alte musste gehen, Neuer ist da, aber dann haben sie alles komplett vergeigt. Das sind jetzt 5 Niederlagen in Folge mit 32 Gegentoren, und was besonders auffällig war, dass sie in beiden Spielen immer am Ende des zweiten Drittels eingebrochen sind. Gegen Düsseldorf gab es von der 36. bis zur 42. Minute 4 Gegentore, und am Sonntag in Bietigheim gab es von der 36. bis zur 43. Minute 4 Gegentore. Und so kann es ja irgendwie nicht laufen, ne?
Insgesamt viele, viele Gegentore, 66 sind es über die komplette Saison, schlechteste Defensive der Liga und Stockstichebner, Frust natürlich auch mit dabei jetzt aktuell in dieser Phase dann.
Ja, und auch sonst ein paar Ausfälle, ne? Also die waren auch sehr dünn besetzt, da haben dann noch Stürmer in der Verteidigung gespielt schon am Freitag, und ja, in Kaufbeuern wird, glaube ich, gerade sehr viel überlegt, wie es so weitergeht.
Schauen wir nach Europa und sind dabei Linus Omark, und das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte, die du ja auch in dem Best of Seven schon erzählt hast. Also der geht aus der ersten Schweizer Liga zu seinem Heimatverein zurück in die 5. Liga.
Aber die Begründung ist geil.
Ja, weil die Schulen zu schlecht sind in der Schweiz für seine Kinder. Ja, dann spiele ich halt 5. Meine Kinder werden schlecht beschult, ich spiele jetzt 5. Liga statt 1. Liga.
Ja, und geht das in seinem Heimatverein, den du jetzt bitte aussprichst, bevor ich mich blamiere?
Overturner wahrscheinlich. Overturner.
Overturn sagen wir einfach.
Overturn, genau.
Ja, passt. Also, auf jeden Fall ist er dahin zurück, und das Team hat bisher wirklich gar nichts gerafft, ne? Also, wenn ihr jetzt den Best of Seven gelesen habt, ich habe die Ergebnisse nicht mehr genau im Kopf, aber das war der zweistellige, ein 3-18 oder so war dabei. Die standen ganz unten. Und jetzt kommen sie hin. Omar kommt und sein Kumpel Johan Harju. Und ich würde sagen, die beiden haben im ersten Spiel es ganz okay gemacht, oder?
10-8 Sieg, vor allem 10-8 ist auch geil. Und Omar macht 6 Punkte, Tor und 5 Vorlagen, und der Harju, der macht 4 Tore und 2 Vorlagen. Das heißt, die beiden machen zusammen 12 Punkte, und wenn du 10 schießt, dann gewinnst du fast jedes Spiel. Das ist ein weiterer, was ich mitgenommen habe aus dem bayerischen Bildungssystem. Ja. Anscheinend ist bayerische Bildung trotzdem, also wenn du es jetzt anscheinend besser als das in der Schule.
Ruf den Omar doch mal an, dass er bei dir in Miesbach spielen kann.
Genau, das ist zumindest, das ist zumindest 4. Liga. Ja, ist zwar nicht 5. Liga
spielen. Die Schulen scheinen top zu sein. Weil ja, du bist ja hochgebildet.
Ja, Wahnsinn. Ne? Ja, Wahnsinn,
kann man nicht denen sagen.
Und Linus, na, lernst Borrejano, das ist ein weiterer Vorteil. Ne?
Und Linus, das klingt fast ein bisschen bayerisch.
Genau, Linus, kommst halt zu uns, gell? Und super Brezen bei der Bäckerei. Graubmeier in Mürzburg und den Sanger.
Komm rüber in die NHL, wie Harold Kreis immer sagt. Und Philipp Grubauer ist unser Mann des Wochenendes. Kommt beim Spiel gegen San Jose rein, ganz kurz vor Ende des ersten Drittels, und hält dann alle 19 Schüsse, wird zum Spieler des Spiels ernannt sozusagen. Und er ist jetzt bei allen Bereichen, bei allen Statistiken jetzt bei so einem positiven Bereich. Selbst bei Expected Goals, wo er letztes Jahr nicht gut aussah. Okay, nur 0,3, aber immerhin. Und er hat nur noch 2,2 Gegentore pro Spiel und eine Fangquote von mehr als 90%. Also das sieht echt mal ordentlich aus bei Philipp Grubauer. Und er ist ja dann auch von den Kollegen gefeiert worden. Gab es ja so Videos aus der Kabine und sowas. Also das war wirklich mal richtig gut und auch mal ein Spiel, was Grubauer gebraucht hat.
Ja, und tatsächlich irgendwie dieses Auf und Ab bei Grubauer interessant, ne? Also das ist dann immer wieder so in Phasen, ist er richtig stark. Ich meine, vor ein paar Jahren haben wir darüber gesprochen, dass er statistisch auch wirklich einer der besten Goalies der Liga war. Und in letzter Zeit war er statistisch einfach einer der schwächsten Goalies der NHL. Insofern vielleicht auch für den Kopf von Philipp Grubauer ganz gut, dass er eben jetzt dieses gute Spiel hatte. Und vor allem dann auch noch eben als einer, der von der Bank kommt, ne? Also das ist dann immer auch nicht einfach für einen Goalie.
Ja, und so irgendwie so, was war das, 15 Sekunden vor Ende des Drittels, da bist du überhaupt nicht mental bereit, jetzt ins Spiel zu gehen. Gut, dann waren es nur noch 15 Sekunden, dann saß er in der Kabine, konnte sich so vorbereiten. Aber wie du richtig sagst, also ist natürlich was völlig anderes, gerade so vom Mentalen her, als wenn du ein Spiel startest und du auf einmal deswegen reinkommst oder also unerwartet reinkommst. Aber auch Moritz Seider hat ein gutes Wochenende gehabt, ne?
3 Vorlagen an diesem Wochenende. Insgesamt ein Tor und 4 Vorlagen in den letzten 3 Spielen. Wir haben ja auch in dem Best of Seven insgesamt über die Deutschen gesprochen, die eine gute Woche hatten, beziehungsweise ein paar richtig gute Tage gut gescored haben. Natürlich das eine, wenn es individuell gut läuft, das muss auch fürs Team laufen. Aber kommen alle so aktuell richtig in Schwung, die deutschen Spieler.
Würde ich auch sagen. Wer gar nicht in Schwung kommt, sind aber die Toronto Maple Leafs. Also da ist jetzt wirklich Krisenmodus. Da, wir wissen, in Toronto wird alles immer ein bisschen heißer gekocht als gegessen. So rum oder andersrum? Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall ein 3-4 gegen L.A. kann
in,
passieren.
Ich würde sagen, in Toronto wird heiß gekocht und dann noch heißer gegessen. Oder die,
Aber sagen wir so, also viel gegen L.A. kann man verlieren. Die sind aktuell wirklich gut drauf. Ne? Also die Kings hatten ja einen schwachen Saisonstart und jetzt gewinnen sie aktuell alles. Da, ist okay. Und dann noch ein 2-3 in Chicago ist natürlich bitter. Und das sind jetzt 5 Niederlagen in Folge. Dazu Austin Matthews am Wochenende nicht im Einsatz verletzt. Ist auch nicht so doll gestartet. Hat erst 14 Punkte, was völlig absurd ist. Ich habe mir gestern Abend, habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig dieses NHL Edge angeguckt. Warst du schon mal auf der Seite?
Ja,
wo diese ganzen Statistiken stehen mit härtester Schuss und bla bla bla. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so mega spannend. Aber eine Sache fand ich schon interessant. Da geht es dann so, welches Team schießt aus welchen Schusszonen. Schießt genau jeder einzelne Schuss. Und Toronto hat die meisten High-Danger-Shots der kompletten Liga mit 173 bisher. Und dafür kommt natürlich sehr, sehr wenig bei raus, wobei man sagen muss, das Problem ist auch eher auf der anderen Seite vom Eis, oder?
Ja, also Stollarz war ja letzte Saison so ein bisschen der, wo sie gesagt haben, das ist unsere Nummer 1, unser auch wirklich unser Top-Goalie. Der ist aber bei minus 5 ungefähr, was Goals saved above, beziehungsweise under expected ist eben. Toronto hat die meisten Gegentore im Osten, 72. Also ja, defensiver. Und grundsätzlich, das ist ja auch ein größeres Thema, ne? Also Craig Berube als Coach sollte die Mannschaft dazu bringen, härter zu spielen. Jetzt ist das Thema natürlich das eine, wirklich die körperliche Härte, dann aber geht es ja auch darum, vor dem eigenen Tor, vor dem gegnerischen Tor entsprechend hart zu spielen. Immer wieder diese Kritik von außen, wenn dann irgendwie mal ein Spieler angegangen wird, dass es keine Reaktion gibt oder so. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Also grundsätzlich bin ich auch kein Fan davon, wenn da irgendwie ein Topspieler angegangen wird, dass dann sofort irgendwie ein Fight kommt und du dann irgendwie Faustschläge auspackst. Aber irgendwie ist es schon auch immer interessant zu sehen, wie reagiert ein Team auf gewisse Situationen. Aber in Toronto wird das eben dann noch einmal durchs Brennglas nochmal gesehen und nochmal größer gemacht und natürlich rauf und runter diskutiert und in verschiedensten Zeitungen dann entsprechende Überschriften und irgendwie Knaller-Headlines. Insofern... Ja, es ist, glaube ich, einfach auch nicht leicht, in Toronto Eishockey zu spielen.
Nee, definitiv nicht. Und du hast ja gesehen, Mitch Marner ist ja nicht umsonst da abgehauen. Ne? Wenn da alles so entspannt gewesen wäre, wäre er auch da geblieben. Und das ist natürlich trotzdem ein bisschen komisch, weil als Marner da war, der natürlich spielerisch einer der besten Spieler der Welt ist, aber dann wurde auch immer gesagt, ja, alles so schön, Spieler, in den Playoffs geht's nicht. Und jetzt, dann Marner weg und dann wird quasi das Team so in großen Anführungszeichen umgebaut, ein bisschen tougher, aber es ist auch nicht tough, aber du hast auch deinen super Skillspieler verloren. Also aktuell kann ich Toronto gar nicht so richtig einschätzen. Aber gehen wir ein bisschen... Ja,
warte mal ganz kurz, eine Diskussion jetzt auch vom Thema so, weil du jetzt auch die High-Danger-Shots angesprochen hast. Ne? Also irgendwie die letzte Diskussion, die ich mitbekommen habe, sie haben zu wenig so Rebound-Tore oder so dreckige Tore. Aber grundsätzlich ist es ja schon eine Qualität von dem Team, dann eben aus dem Slot oder aus der Genau, da einfach reinzukommen und auch da die Schüsse abzugeben. Vielleicht, aber dazu habe ich jetzt die Zahlen zu wenig und zu wenig auch gesehen von den Maple Leafs, ist es trotzdem so, okay, mal so irgendwie dann hinterher, mal so ein Nachstocherer, mal so ein wirklich schmutziges Tor, ja. Es geht ja nicht nur darum, schön rauszuspielen und dann die Schüsse abzugeben. Wenn die gehalten werden, kriegst du vielleicht auch mal einen leichteren Rebound. Aber wie gesagt, dazu habe ich zu wenig über die komplette Distanz gesehen von der Mannschaft.
Ja, dann gucken wir mal ein bisschen weiter Richtung Osten. Montreal, ne? Also ja, eins der gehypten Teams, all den jungen Spielern, aber das Wochenende sah nicht so richtig geil aus. 0-7 verloren gegen Dallas, insgesamt 3 Niederlagen in Folge und dann kommt noch hinzu, Kirby Duck bricht sich den Fuß, fällt 4-6 Wochen aus. Keine guten Tage für die Canadiens.
Ja. Und die eine Niederlage hat es gegeben gegen Dallas, eben die große 0-7 und Dallas andersrum ist auf jeden Fall ein Top am Wochenende mit eben diesem deutlichen Sieg gegen Montreal, 5-1 gegen Philadelphia, 5 Siege in Folge und Jason Robertson ist wieder da. 6 Tore, 3 Vorlagen in den letzten 3 Spielen. Auch so einer, so dann jetzt über den Sommer öfter mal geheißen hat, okay, was ist das eigentlich für ein Spieler? Ist das jetzt ein absoluter Topspieler in der Liga? Ist das einer, der einfach ja richtig gut ist, aber vielleicht dann auch keiner ist, der dir ja so diesen letzten Push kommt in Richtung Stanley Cup, den die Dallas Stars ja in diesem Fenster, das schon lang offen ist und auch noch offen bleibt, gewinnen wollen? Ja, aktuell liefert er wieder, Jason Robertson.
Absolut, aber das absolute Top-Team am Wochenende sind die Colorado Avalanche, 6-3 gegen Buffalo, 4-1 gegen die Islanders, 6 Siege in Folge, Erster im Westen. Und das sind jetzt nicht nur die reinen Ergebnisse, ne? Wir reden darüber 60% Expected Goals, also das Colorado stärkste Team der Liga generell. Würde ich sagen, Stand jetzt wahrscheinlich vor Florida, wobei natürlich alles in Klammern, wer weiß, wann Tkachuk wiederkommt, soll er gar nicht mehr so lange dauern, wer weiß, ob Barkov nochmal wiederkommt, also natürlich darf man Florida oder auch Edmonton jetzt nicht abschreiben, aber Stand jetzt, würde ich sagen, ist Colorado gerade so das heißeste Team der Liga.
Ja, und das ja zu einem Großteil der Saison ohne den Nummer 1 Goalie. Ne? Mackenzie Blackwood hat jetzt mal 3 Spiele gemacht, aber am Anfang war da Scott Wedgwood drin, hat auch mit 91,7% wirklich eine gute Fangquote. Und also, ich spreche jetzt über den Torwart, also wir sprechen natürlich da viel über die Offensive und vor allem natürlich Nathan MacKinnon, der jetzt bei 33 Punkten steht in 19 Spielen.
Wobei, 14 man sagen muss, am Wochenende waren McCarr und MacKinnon überhaupt nicht so überragend. Ne? Also sie haben auch Tiefe.
Genau, also du hast Natchez, der schon 13 Tore geschossen hat, dann kommt Makar in der Scorerliste, aber ja, Lekkonen, Olofsson, Nichushkin, dann so Spieler wie Ross Colton, also entsprechend auch dann mal so eine dritte Reihe, die du ja auch brauchst und Arbeiter, also haben sie viel und ja, dazu aber trotzdem natürlich mit MacKinnon, Natchez, Makar einfach auch die absoluten Superstars, Landeskog wieder zurück, ist glaube ich auch einer, der für die Kabine richtig wichtig ist, weil er ein guter Leader ist und insofern sieht es aktuell sehr gut aus für die Avalanche.
Ja, künftige Superstars oder Leute, die gerade so auf dem Weg zu Superstar sind, finden sich natürlich vor allem in Anaheim. Also die machen ja wirklich Spaß mit ihren 42 Toren pro Spiel. Am Wochenende lief es aber nicht, deswegen müssen wir die jetzt einmal ins Flop einsortieren. 3-6 gegen Detroit, 0-2 gegen Minnesota. Waren es 3 Niederlagen in Folge, also dieser ganz große Höhenflug in Anaheim ist erstmal gestoppt. Aber naja, kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen.
Genau, und da haben wir den Blick so ein bisschen auch darauf, ob sie jetzt überperformt haben in der ersten Saisonphase. Haben sie wohl schon, aber irgendwie auch cool zu sehen, dass dieses junge Team dann ja relativ schnell jetzt wieder zu einem Team ist, das auf jeden Fall mitspielen kann in der Liga. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Wie gesagt, heute ein bisschen kürzer, weil ihr kriegt noch einen längeren Podcast mit dem Roundtable. Da natürlich auch der Blick auf die DEL, aber auch so ein bisschen vorausblicken auf Olympia. Und machen das zusammen mit Bernd Schwickeratsch. Mal danke für die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes.
Und ich danke auch dem bayerischen Bildungssystem.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann ja mal schauen, was uns der Böhm gleich serviert an heißen Thesen und natürlich an speziell im Einstieg vorne.
Es gibt übrigens so ein heißes Quiz, da könnt ihr jetzt schon mal drauf freuen. Das habe ich vorbereitet.
Habe ich fast ein bisschen Angst, habe ich natürlich keine, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, weil du hast es schon angekündigt. Egal. Also, der Roundtable für die, die bei Steady mit dabei sind, jetzt also schon mittags der Hinweis. Ja, im Laufe des Tages bekommt ihr diesen Roundtable auch noch. Macht es gut, wie der Herr Schwicker hat immer gesagt.
Man kann auch Jort sagen.
Ja, macht es Jort.
Macht es Jort.
Jort. Tschüss.